Mamala Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mamala Papp. Ich muss mich entschuldigen, ich bin ein bisschen heiser, aber ich hoffe, ihr vergebt mir. Es geht heute um ein tolles Thema, was ich schon länger in Vorbereitung habe. Und jetzt freue ich mich, dass es endlich klappt. Ich spreche heute mit der lieben Heidemarie Arnold aus Berlin vom Arbeitskreis Neue Erziehung. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Also Heidemarie. Und sie ist eine ganz berühmte Frau. Ihr kennt sie, ihr habt wahrscheinlich schon Post von ihr bekommen, vielleicht sogar schon Monate oder Jahre lang und wisst es nur noch nicht. Denn sie und ihr Verein sind verantwortlich für die tollen Elternbriefe, die ihr bekommt, wenn ihr ein neues Baby bekommen habt. Also wir zum Beispiel in Essen, dann kommt das irgendwie automatisch. Das frage ich aber gleich, wie das eigentlich so kommt. Und ich freue mich erstmal, dass wir sprechen und liebe Grüße nach Berlin.
Ja, herzlichen Dank, liebe Nicole. Das freut mich sehr, dass ich hier im Podcast ein bisschen was zu den Elternbriefen erzählen kann. Und danke für das Kompliment natürlich, dass dir die Elternbriefe so gut gefallen.
Auf jeden Fall. Ich weiß noch, einmal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, als ich mein erstes Kind bekommen habe, meine erste Tochter. Ich bin da so reingestolpert. Ich habe mich natürlich vorher belesen, so ein Schwangerschaftsbuch und so, aber dann ist man plötzlich Mutter und das kleine Baby ist da, oh Gott, und dann kommen so diese ganzen Herausforderungen mit Entwicklungsschritten und so weiter. Und dann trudelte der erste Elternbrief in meinen Briefkasten ein. Und da wurde genau beschrieben, dein Baby ist jetzt einen Monat alt, das und das und das passiert wahrscheinlich, so geht's dir damit, so kannst du damit umgehen und dann in so verschiedenen Aspekten das alles erklärt. Und dann kamen diese Briefe, ich korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, am Anfang tatsächlich jeden Monat oder jede 2-3 Monate, also sehr, sehr häufig, weil natürlich auch beim Baby die Entwicklungsschritte da sehr schnell sind. Später sind die Abstände dann ein bisschen größer. Aber ich weiß, dass ich mich immer total gefreut habe auf diese Elternbriefe, weil sie wie so eine kleine Überraschung im Briefkasten kamen und weil sie einfach immer gepasst haben. Und sie haben mir immer geholfen mit Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die ich hatte. Und sie haben mir auch besser geholfen als Bücher, die ich auch dann manchmal so gelesen habe. Aber diese Elternbriefe, die waren einfach für mich so wirklich eine Stütze einfach in der Zeit und besonders auch am Anfang. Wie lange gibt's die eigentlich, Heidemarie? Wann habt ihr angefangen mit diesen Briefen und wie kam das überhaupt? Kriegt die auch jeder in Deutschland eigentlich?
Ja, also ich fange mal mit der Frage an, kriegt sie jeder in Deutschland? Jein, also wir verteilen das ganz wichtig über verschiedene Jugendämter. In Nordrhein-Westfalen sind es relativ viele Jugendämter. Aber wir haben bundesweit in jedem Bundesland Jugendämter, die verteilen. Und die Eltern, die das nicht über ihr Jugendamt oder über unsere Auftragsdatenverarbeitung, heißt das schöne Wort dafür, bekommen, die können die dann bei uns bestellen in unserem Shop. Und dann bekommt man die so lange, wie man die beziehen will. Ja, also fürs erste Jahr oder die längste Zeit bis zum 8. Jahr. Und wir haben noch reichlich viele andere Briefe mittlerweile in bis zu 14 Sprachen. Besonders begehrt sind immer Türkisch, Arabisch, also da jeweils, wo also wir auch Einwanderungsgebiete haben. Und dann sind die Hinweise und Ratschläge, die wir geben, natürlich ein bisschen anders und passen dann auch zu den jeweiligen Lebensumständen. Und wie lange gibt es das schon? Wie lange machen wir das schon? Vom Namen her, der Verein heißt Neue Erziehung und das ist jetzt eine lange Geschichte. 1946 haben sich die ersten Eltern nach der Nazi-Zeit zusammengesetzt, hier im Norden Berlins, haben gesagt, was hatte die Nazi-Zeit mit Erziehung zu tun und haben dann deswegen auch der Name Arbeitskreis, so nannte man das früher, Arbeitskreis, heute nennt man das Circle, also Arbeitskreis, Neue Erziehung, den Namen haben wir dann in den Vereinsnamen aufgenommen. Und haben dann in den 60er Jahren die Elternbriefe entwickelt. Ursprünglich, weil es da gar keine Vorläufer für gab, haben wir so ein Modell aus den USA übernommen. Und das war Anfang der 60er Jahre, haben sehr schnell festgestellt, dass die Hinweise für amerikanische Eltern, für deutsche Eltern überhaupt nicht passen. Es war sozusagen unsere erste interkulturelle Erfahrung. Und von da an wussten wir, dass wir für unterschiedliche Eltern auch entsprechend ihrer Kultur unterschiedliche Informationen geben müssen, weil die Familienverhältnisse einfach jeweils sehr anders sind. So. Und die Eltern in Deutschland bekommen die eben seit den 60er Jahren, wir bekommen mittlerweile auch Rückmeldung von Großeltern, die bestellen die dann für ihre, sozusagen für ihre Töchter, Söhne oder sogar schon für ihre Enkelkinder, weil sie die für sich selber so gut gefunden haben.
Erzähl mal, als ihr am Anfang, als diese Kooperation begann, oder beziehungsweise als die Elternbriefe begannen und ihr habt diese Vorlagen aus Amerika gehabt, was hat denn da nicht gepasst? Also was hast du ein Beispiel parat, was die ganz anders machen als wir?
Die Elternbriefe damals, die hießen Peter Pelikan. Pelikan ist das Wappentier von Louisiana und aus diesem Land kamen die auch. Deswegen dieser Pelikan, ja, hatten wir so übernommen. Da wird sehr großer Wert auf das gesundheitlich-medizinische gelegt. Und das waren nicht so die Themen, die gerade in Deutschland Nachkriegszeit große Verunsicherung bei den Eltern. Wie macht man das jetzt? Also, weil die Nazi-Zeit war vorbei. Wie macht man das anders? Wir hatten damals noch sehr autoritäre Familienstrukturen. Also, wenn man sich die alten Filme anguckt, nicht? Der Vater ist der Ernährer, die Mutter ist die brave Hausfrau. Und wenn der Mann nach Hause kommt, bedient sie ihn und kocht und bäckt und macht diese Dinge. Und da war von Anfang an die Idee, dass wir gesagt haben, also die Erziehung zur Demokratie, deswegen ist eines unserer Motti ist auch Erziehung zur Demokratie, die beginnt nicht erst in der Schule oder der politischen Bildung, sondern in dem alltäglichen Umgang zwischen Eltern und Kindern. Da sind sozusagen die ersten Erfahrungen, die Eltern lernen übrigens viel von ihren Kindern dazu auch, die da gemacht werden und die sind prägend, so wie du mit deinem Kind umgehst, so wird es später auch mit anderen umgehen. Da bist du sozusagen ein richtiges Rollenmodell.
Das ist ja ein Riesenprojekt. Also dann überlegt man sich, man möchte Eltern informieren, sie unterstützen in den verschiedenen Entwicklungsstufen des Elternseins und auch der Kinder. Wie habt ihr angefangen? Wie hat das angefangen? Man muss sich ja erstmal überlegen. Also das ist ja einfach Riesenthemen, die man in diese Briefe zusammenpackt, gut erklärt. Aber wie habt ihr das alles recherchiert? Wie habt ihr das zusammengetragen und dann auch geordnet? Also weil die Arbeit dahinter ist ja, stelle ich mir immens vor.
Ja, das ist auch eine immense Arbeit. Also sprachlich kommen die Elternbriefe immer relativ einfach daher. Im Hintergrund sind es manchmal, also was Forschungsergebnisse und Ähnliches betrifft, sehr kompliziert ausgedrückte Dinge. Forschungsergebnisse sind für die meisten Menschen so einfach eben nicht zu lesen. Und das hat auch sehr viele verschiedene Entwicklungsprojekte gegeben. Die Elternbriefe werden auch regelmäßig, jährlich üblicherweise aktualisiert und in größeren Abständen einmal komplett überarbeitet. Es gibt aber einen roten Faden, der zieht sich durch und das ist einfach auf der Ebene von Entwicklungspsychologie das, was immer das Gleiche ist. Alle Kinder bekommen zur selben Zeit ungefähr Zähne. Also die kommen nicht erst mit der Schulzeit. Alle Kinder fangen irgendwann an zu laufen und so gibt es in den verschiedenen Entwicklungsphasen natürlich einheitliche Punkte, die immer bleiben. Das ist das eine. Das zweite ist dann, wie wird das in der Familie aufgenommen, wie reagieren die Eltern? Also typisch, beliebtes Beispiel sind einfach wirklich immer die Zähne. Wenn die Zähne kommen, haben die Eltern keinen Schlaf mehr, ja? Und dann schreien die Kinder und dann zu verstehen, dass das Kind nicht schreit, weil es jetzt böse ist, sondern dass das einfach zu dieser Phase dazugehört, weil eben die Zähne kommen und das kein angenehmes Gefühl für das Kind ist. Und so gibt es in diesen Briefen verschiedene Stadien, die bleiben immer gleich. Dann gibt es Dinge, die haben sich sehr stark über die Jahre verändert. Dazu gehört ganz besonders die Rolle der Väter, also was ich eingangs schon gesagt habe, das war eine sehr hierarchische Familienideologie, jedenfalls im Westen. Im Osten des Deutschlands war das eigentlich auch hierarchisch, aber die Frauen haben halt sowohl gearbeitet, als sie auch sich um die Kinder gekümmert. Ja. Und das hat sich im Laufe der Zeit, wenn auch mühselig, verändert. Und das ist das machen sich die wenigsten klar, welche riesigen Fortschritte da stattgefunden haben. Wir bekommen eben auch mittlerweile, wir bekommen viele Rückmeldungen, Lesebriefe Also einen von, wir bekommen auch Briefe von Vätern, das wäre früher völlig undenkbar gewesen, also dass die sich für die Hinweise bedanken. Also das ist ein riesiges Thema, was über die Jahre sich dann auch verändert hat und wo wir versucht haben, im Sinne dieser neuen Erziehung, das ist eigentlich eines der Hauptthemen zu sagen, alle ab der Geburt sind alle gleichwertig, gleichwertige Individuen mit unterschiedlichen Interessen. Ein Kind hat immer andere Interessen als die Mutter oder als der Vater. So. Und das Interesse ist berechtigt. Nur die Frage ist, wie geht man immer damit um? Und das ist sozusagen der Tenor, der sich dann als Grundlage für die Hinweise, die wir geben. Wir sagen nicht, du musst es so machen, sondern wir geben Hinweise und geben Beispiele. Das ist die Grundlage, an der wir versuchen, den Eltern Hilfestellung zu geben, weil jede Familie ist wirklich anders.
Das stimmt. Ich habe auch, das muss ich auch sagen, habe ich immer sehr so als sehr wertschätzend empfunden, die Sprache, die ihr benutzt, weil ihr nicht sagt, also zum Beispiel mir fällt jetzt ein Stillen. Ich habe meine Kinder gestillt, länger auch, als ich eigentlich am Anfang wollte. Aber ich weiß, dass in den Elternbriefen zum Thema Stillen auch nie stand, du musst das machen oder so, sondern ne, stillen so und so, alternative Fläschchen und so. Also dass ihr immer, dass ihr nie mit dem erhobenen Zeigefinger formuliert, sondern immer als wohlwollende Information das rüberbringt. Und das habe ich einfach auch als Mutter immer sehr liebevoll und so freundschaftlich empfunden. Deswegen habe ich mich auch immer sehr gefreut, weil ihr das gut formuliert und deswegen informiert, aber auch Hilfestellung gibt. Und dann kann man sich das so rauspicken. Das fand ich immer sehr, sehr gut. Und das, denke ich, ist ja auch nicht mal eben so dahingeschrieben, ne? Also auch da die Entwicklung und zu gucken, wie formulieren wir das, das muss ja, da steckt auch sehr viel Mühe drin.
Ja, also was ein weiteres wirkliches Phänomen ist, ist, dass je mehr veröffentlicht wird über Erziehung und je mehr über Bildung diskutiert wird, dass es immer so eine Art Schuldzuweisung als erstes versucht wird, an die Eltern zu geben. Der Fehler muss irgendwie bei den Eltern sein. Das, was wir versuchen, ist zu sagen, also hab kein schlechtes Gewissen. Es gibt einige wenige Fälle, wo das nicht ist, aber wenn die Bindung funktioniert, dann bist du am nächsten an dem Kind dran. Vertraue deiner Wahrnehmung, achte auf deine Signale, aber gleichzeitig, das ist genauso wichtig, achte darauf, wie es dir selber geht, weil ein unausgewogenes Verhältnis, dass du dich aufopferst für das Kind und das Gefühl hast, dem muss es gut gehen und selber für dein eigenes Wohlbefinden keine Grenzen setzt, das ist kein gutes, ausgewogenes Verhältnis. Das ist für uns sozusagen eine Grundlage. Und im Laufe der Zeit gab es dafür unterschiedliche Begriffe. Es gibt immer so verschiedene Modebegriffe. Ursprünglich hieß es mal Partnerschaft. Heute gibt es verschiedene andere Begriffe, englische und ich weiß nicht was. Und einer der entscheidenden Punkte, eine entscheidende Theorie, an der wir uns orientieren, ist die sogenannte die Bindungstheorie, dass eben, wenn die Bindung funktioniert und die Eltern diese Offenheit haben, dass sie sich auf sich selber auch verlassen können. Und das versuchen wir den Eltern als Grundlage zu geben. Und deswegen bringen wir ihnen auch so viel Wertschätzung entgegen, weil wir sagen, ihr leistet an sich schon eine großartige Arbeit, lasst euch kein schlechtes Gewissen einreden.
Jetzt hast du gerade schon selbst angesprochen, dass sich Sachen verändert haben, also dass, ich sag mal, einige Entwicklungen sich verändert haben oder auch vielleicht ein paar Moden dahin kommen, aber einige Sachen einfach nur so Entwicklungsschritte wie Zähne kommen, laufen lernen und so weiter, Beikost, das ist immer so ein bisschen gleich geblieben. Gibt es etwas, was dich überrascht hat im Laufe der Zeit, der Jahrzehnte, wo du vielleicht gedacht hast, Mensch, dass ich das nochmal sehe oder dass sich das so entwickelt? Also kannst du so beobachten aus der Erfahrung, beobachtend sagen, da hat sich schon eine Menge getan oder in eine Richtung, die ich mir vielleicht gar nicht so vorgestellt habe?
Also was mir ich begleite die Elternbriefe schon sehr lange, über viele Jahre begleite auch die Redaktion. Wir haben da auch solche Leitlinien dafür. Was mir auffällt, ist, dass die Eltern im Sinne von Erziehungsfragen, das kann man ruhig mal so sagen, immer gebildeter werden. Also früher gab es die Regel in den 50er Jahren, das Kind kriegt was zu essen, das wird gewindelt und dann wird es auf den Balkon gestellt und da schläft es. Und dann brauchte man kein schlechtes Gewissen zu haben, weil man hat ja alles richtig gemacht. Je mehr sozusagen die Eltern in diesen Kreislauf reinkommen, guck mal, was mit deinem Kind los ist, wie kannst du es fördern. Je mehr sie lesen, desto größer wird der Druck, der auf ihnen landet. Sie sagen sich nicht, oh Mann, ich habe ja schon eine richtig kleine Ausbildung dazu gemacht, ja, ich habe schon so viel gelesen. Also da müsste ich ja an sich schon mal ein Zertifikat für kriegen. Sie besuchen dann natürlich noch diese Gesprächskreise, machen jene Zertifikate und so. Und es ist so, dass nicht anerkannt wird, dass das Wissen, was Eltern heute haben, unverhältnismäßig viel mehr ist als das, was unsere Großeltern zum Beispiel hatten. Ja? Und die Eltern machen sich selber gar nicht klar, dass sie natürlich immer lernen und dass sie darauf auch ein bisschen stolz sein können. Und das ist weniger eine Frage, ob ich jetzt so einer einzelnen pädagogischen Richtung angehöre, finde ich jetzt Montessori gut oder finde ich was anderes gut, ja. Das ist, glaube ich, also darüber zu diskutieren, das hat sehr auch was mit den Lebensumständen zu tun, sondern das Wichtige ist, dass sich Eltern ja heute, also es gibt kaum Eltern, die nicht entweder von sich aus sich was aneignen oder aber, das ist auch völlig anders als früher, die kriegen Besuche über die frühen Hilfen, die kriegen Materialien, da werden Gespräche gemacht, dann werden sie eingeladen. Also das heißt, es ist so ein bisschen wie so eine Elternbildung, die sich von der Geburt an da entwickelt hat und die Eltern aus unserer Sicht können da sehr viel selbstbewusster mit umgehen. Und sich das einfach mal klar machen, dass es nicht schlimmer oder beängstigender wird, sondern dass sie riesige Fortschritte, also dass wir heute riesige Fortschritte gegenüber den vorhergehenden Generationen haben. Also das finde ich wichtig. Und was mich so erstaunt ist, dass darüber so wenig Bewusstsein bei den Eltern ist. Die sehen, die haben natürlich nicht diese historische Linie. Für die beginnt es erst mit der Geburt des Kindes und dann ist alles ganz neu, ja. Und dann denken sie sich, oh Gott, und die machen das so und die machen das so. Und dann ist ja das Netz auch voll mit allen möglichen Angeboten, was einem da also alles eingeredet wird. Das sind wirklich manchmal erschreckende Dinge, die einem da eingeredet werden. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Dann gibt es ein riesiges Marketing, was sich auf Eltern bezieht, was denen versucht klarzumachen, das gab es früher so auch nicht. Wenn du das nicht machst, dann bist du ein schlechtes Elternteil. Ja, so. Und da, das ist gar nicht so sehr aus der Politik und dem Bildungssystem heraus, sondern es ist auch sehr viel aus diesem Marketing heraus, dass den Eltern so ein schlechtes Gewissen gemacht wird, damit sie dann diese oder jene Schritte unternehmen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Aspekt, wo Eltern lernen müssen, sich selbst zu vertrauen. Und Fehler gehören dazu. Jeder macht mal Fehler. Und ein besseres Modell für ein Kind zu sein, als ein Elternteil, das Fehler macht und in einer ruhigen Minute seinem Kind gegenüber sagt, du, das tut mir leid, da habe ich irgendwie nicht so gut reagiert. Sollen wir noch mal drüber sprechen, ja? Ein besseres Modell kann man für sein Kind gar nicht sein.
Das ist so beruhigend. Ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt auch quasi Balsam auf die Seele bekommen. Weil ich glaube auch, dass man sich echt so einen Kopf macht um so viele Sachen. Und mir war das auch nicht bewusst. Das ist ja eigentlich, also so wenn du sagst, in den 50er Jahren, Essen geben, warm anziehen, auf den Balkon stellen für den Schlaf nach dem Essen quasi beim Baby, Arbeit erledigt, Haken dran, fertig. Egal, ob das heult oder nicht oder hat geschlafen, ich weiß nicht, also ich kenne solche Ratschläge von Müttern, Schwiegermüttern, die ich gehört habe, dass das irgendwie, dann kommt einem so vor, mein Gott, wie einfach, Baby auf den Balkon stellen, schläft 2 Stunden und du kannst machen, was du willst. Und ich denke mir so, hä, das ist mir ja noch nie passiert, würde ich auch gar nicht auf die Idee kommen. Aber ne, also auch in diesen Generationen macht man sich ja da oft ja totalen Kopf und Gedanken. Aber das, was dahinter steckt, das weiß man ja gar nicht.
Ja, das ist eben so, dass für alle Eltern die Geschichte, sich mit der Erziehung auseinanderzusetzen, ist an 2 Punkten da. Erstens, als sie selber Kinder waren, dann haben sie einen bestimmten Blick auf ihre Eltern und da finden sie manche Sachen gut und manche Sachen nicht so gut und nehmen sich was vor fürs eigene Kind. Und dann erleben sie ja so einen Rollentausch und stellen fest, also so einfach ist das nicht. Und im Alltag, aus der Alltagssituation heraus immer eine die richtige Haltung, Stimmlage. Ich komme gestresst nach Hause, ne? Das Kind kommt auf mich zugestürmt und will was und ich bin wirklich gerade überhaupt nicht ansprechbar. Das ist aber eben der Alltag und wo dann beide Seiten oder mehrere Seiten lernen können, damit umzugehen, weil das ist wirklich das, was Kinder und Eltern dann auch lernen können. Und insofern ist es nicht nur eine Partnerschaft im Sinne von Gleichwertigkeit, sondern es ist auch eine Lernpartnerschaft. Das Beste, was Eltern lernen können, ist von ihren Kindern. Also nicht aus Büchern, sondern wenn sie auf die Kinder achten und sie wahrnehmen, dann lernen sie ganz viel von ihren Kindern. Das ist auch für die Großeltern so. Je mehr die Großeltern mit den Kindern zu tun haben und mit ihnen gemeinsam etwas unternehmen oder mit anderen Verwandten, also in den Familien, die so ein größeres Umfeld haben, das ist wie so eine Lerngemeinschaft. Also, und es ist tatsächlich auch so, der Blick, das ist auch noch eine große Änderung, der Blick auf die Entwicklung des Kindes hat sich geändert. In früheren Zeiten galt das Kind von der Entwicklung her als nicht fertig. Das hat sich sehr geändert durch neuere Forschung und jeder kennt dieses Beispiel, der schon ein Kind hat, das aber noch nicht in der Schule ist. So ein typisches Beispiel ist Memory. Alle Kinder in einem bestimmten Alter schlagen gnadenlos ihre Eltern im Memory. Warum? Weil sie ein anderes visuelles Gedächtnis haben, weil sie durch die Schule noch nicht so auf Schrift und also sich anders auszudrücken als über das Gedächtnis. Das Gedächtnis wird danach übrigens auch nicht weiter trainiert in dem Sinne. Und da haben wir so ein ganz anderes Verhältnis dazu, nämlich dass ja die Kinder in dem Alter gegenüber den Eltern eine Überlegenheit haben, die man früher so nicht wahrgenommen hat, die aber einfach vorhanden ist. Und wenn Eltern da genauer drauf achten, werden sie von dem sehr viele verschiedene Beispiele finden, dass je nach Altersstufe die Kinder an dem Punkt etwas können, was je älter man wird und durch bestimmte Ausbildung auch wieder verloren geht. Ja, das ist so was ganz Typisches. Und diese Erfahrung zu machen, und zum Beispiel bei Memory, kennen Eltern auch, sich nicht zu ärgern oder sich zu denken, Mann, was kriege ich hier noch nicht mal das Memory auf die Reihe, sich einfach zu freuen und zu sagen, das kannst du so viel besser als ich, das ist gut für die Beziehung zwischen Eltern und Kindern.
Wenn jetzt die Kooperation zwischen vielen Jugendämtern in Deutschland und euch besteht und du hast ja auch von den Angeboten gesprochen, die man heutzutage bekommt, ne? Viele Jugendämter besuchen dann frisch gebackene Eltern zu Hause, geben denen nochmal Kurse mit an die Hand oder so kostenlose Treffen, die man am Anfang machen kann. Würdest du sagen, dass Deutschland so sozial, vom sozialen Punkt her, eigentlich sehr wohlwollend aufgestellt ist, wie es Kindern gehen soll und wie Familien klarkommen sollen?
Die Frage ist immer im Vergleich wozu. Also die Bildungs- oder Erziehungssysteme in anderen Ländern sind sehr anders. Also vergleiche ich das mit nordischen Ländern, Schweden, also mit den skandinavischen, vergleiche ich das mit Frankreich, ist zum Beispiel sehr zentralisiert. Ja, das sind ganz andere Dinge. Hier bei uns ist es eben föderalistisch, ist auch nicht immer so einfach. Wenn ich das aber historisch für deutsche Regionen sehe, kann ich, denke ich schon, dass wir einfach auch mal nicht immer nur das Schlechte herbeireden oder so skandalisieren sollten, sondern wir sollen auch mal die Fortschritte betonen. Weil woraus lernen wir? Wir lernen nicht nur aus den Fehlern, sondern wir lernen auch weiter mit dem, was wir schon gut machen und was wir noch besser machen könnten. Und wir haben also große Fortschritte gemacht, dass der Kindertagesstättenbereich aufgewertet worden ist. Das ist noch immer nicht so, wie es sein soll, aber da geht viel Forschung rein, die den Erzieherinnen und Erziehern wird eine viel größere Wertschätzung entgegengebracht als früher. Bei den Lehrerinnen und Lehrern ist es immer noch so ein bisschen durchwachsen. So. Und da ist es einfach so, dass was Eltern da, glaube ich, stärker in den Blick nehmen sollten, auch als Fortschritt und als Angebot unseres Bildungssystems ist, dass es so ein Dreiklang ist. Es gibt immer die Eltern, also mindestens ein oder zwei, dann das Kind und dann die Vertreterin, die unmittelbar mit dem Kind zu tun hat, sei es eine Erzieherin oder sei es ein Lehrer. Und in diesem Dreiklang ist es gut, weil es geht allen um das Kind. Ja, also dem Kind geht es ja auch um sich selbst. Es hat ja auch Interessen, dass die zusammenarbeiten. Und da, wo das gelingt, also da, wo Eltern bei ihrer Bildungseinrichtung feststellen, okay, muss auch nicht immer im Alltag so klappen, aber wir sind auf einem guten Weg, wir haben gute Elternabende, wir haben gute Gespräche und alle Beteiligten sind interessiert, nicht nur an dem einzelnen Kind, sondern auch an der Gemeinschaft, wie die sich entwickelt, da sind wir da auf einem guten Weg. Das kann man nicht für jede Einrichtung pauschal sagen, aber ich glaube, da haben wir in Deutschland mittlerweile große Fortschritte gemacht. Und das wiederum kann Eltern auch beruhigen, dass sie sich klar machen, es gibt reichlich Unterstützung, ich bin mit bestimmten Sachen nicht alleine und es gibt eigentlich dann noch so einen vierte Möglichkeit, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich auch Beratung zu holen. Die muss gar nicht über staatliche Kontrolle gehen. Ich kann in eine Familienberatung gehen. Ich will jetzt nicht auf die Beratungsstellen eingehen, also unterschiedliche Beratungsmöglichkeiten. Und da, wo Eltern wirklich das Gefühl haben, ich komme hier nicht weiter, ganz oft passiert das zum Beispiel bei Scheidungen, dass dann so alles durcheinander geht und man seine Rollen neu finden muss. Da gibt es in Deutschland eben auch ein gutes Unterstützungssystem. Manchmal allerdings ist es schwierig, einen Termin zu kriegen. Also es könnten mehr sein, sag ich.
Jetzt macht ihr die Elternbriefe auch auf anderen Sprachen und für andere, für Menschen, die aus anderen Kulturen stammen. Was sind da die Unterschiede, die also am erstaunlichsten sind oder am weitesten sind?
Angefangen haben wir in den 80er Jahren mit türkisch-deutschen Materialien. Da ist das Erste immer, wie wird kommuniziert? Und das war, was man heute gar nicht mehr hat, aber wir haben das historisch noch, wir wollten noch mal eine Ausstellung dazu machen, das waren Kassetten für einen Kassettenrekorder und der Ansprechpartner waren die Mütter. Also die Mütter und Väter wurden zwar gemeinsam angesprochen, aber im Wesentlichen waren die Adressatinnen die Mütter und das, wenn du das auf einer Kassette hast, ist natürlich die Art der Ansprache eine völlig andere. So. Das heißt, also das Erste, wonach wir gucken, wie müssen die Eltern angesprochen werden. Und diese Idee von Briefen, die ist eigentlich typisch für unsere westliche Kultur. Man schreibt sich gegenseitig Briefe, macht ja heute auch keiner mehr. Ja? Aber das hat dadurch, dass die so bekannt sind und so viele Jahre heißen die eben immer schon Briefe, haben wir das gelassen. Im Arabischen zum Beispiel, da sind die Familien größer, ein größerer Zusammenhang. Die zeitliche Abfolge, wie das funktioniert, zum Beispiel wer wann aus dem weiblichen Unterstützungssystem einer größeren Familie eingreift, unterstützt, die Mutter entlastet. Ja, das funktioniert völlig anders als bei uns. Damit haben wir uns ja ausführlich beschäftigt. Und da achten wir darauf, dass sie jetzt nicht immer unbedingt Briefe heißen, weil da gibt es diese Briefkultur und vor allen Dingen, dass man sich schreibt, überhaupt nicht, sondern es ist eher auch eine mündliche Weitergabe. Und Wir haben mittlerweile die Elternbriefe, die kommen jetzt raus als App, dass wir also versuchen auch zu gucken, dass wir diejenigen, die lieber digital das aufnehmen möchten, dass die das dann auch digital bekommen. Und diejenigen, die sich lieber einen Film angucken wollen, die sind jetzt nicht 1:1 als Film, aber für die ersten 2 Jahre haben wir relativ gute Filme auf unserem YouTube-Kanal, kann man sich dann das auch nochmal im Film anschauen, sodass wir versuchen, also erstens die Familiensituation, auch aus dem kulturellen Hintergrund, und das Zweite ist, wie ist die übliche Form, wie man da kommuniziert und sich austauscht.
Auch bemerkenswert, finde ich, diese Arbeit dahinter zu gucken, wie erreicht man die Leute, also das ist ja das größte Ziel, erstmal eine Verbindung herzustellen und zu gucken, ne, wie kann man Wissen oder Informationen weitergeben. Was sind aus der Zeit vielleicht, würde mich interessieren, auch so die spannendsten Rückmeldungen, die ihr oder du bekommen habt? Gab es Briefe oder E-Mails oder Rückmeldungen, wo du sagst, das ist mir immer noch in Erinnerung geblieben, das hat mich berührt oder das hat mich wütend gemacht oder hat mich erstaunt?
Also was mich sehr berührt hat, ist im Arabischen, was mir vorher auch so nicht klar war, ist, dass die Welt häufig so geteilt wird. Es gibt ein deutschsprachiges Unterstützungssystem, das kommt dann in die Familie. Aber häufig ist die diesem in diesem System oder den Personen, die da kommen, gar nicht klar, wie funktioniert das denn in so einer eher arabisch orientierten Familie, ja? Und dann wird es so getrennt in, okay, das ist jetzt der, das sind die Deutschen, der deutsche Staat, der kommt zu uns, und das ist, was wir aus unserer eigenen Tradition her, was sozusagen die Mütter, die Familie, die weiblichen Familienmitglieder sind, das dann ja immer weitergeben. So, das heißt, diese Art von Unterscheidung ist dort sehr bedeutsam, und da gibt es dann stattdessen andere Autoritäten, auf die wir so nicht kommen würden, nämlich die Frauen, wenn die einen externen Rat haben wollen, dann gehen sie zur Frauenärztin. Also wir würden, wenn wir mit den Kindern einen Rat brauchen, würden wir natürlich nicht zur Frauenärztin gehen. Das heißt, du hast da so bestimmte Unterschiede, von denen es einfach gut ist, dass du darüber weißt. Das ist so eine wichtige Sache. Die zweite wichtige Sache, über die ich mich, wo ich mich auch sehr mit beschäftigt habe, ist die Frage, wie sprechen wir Eltern an? Also gehen wir auf die Gender-Debatte ein, ja oder nein? Welche Eltern wollen wir wie erreichen? Und wir haben im Laufe der Zeit verschiedene Gender, man kann das Alter unserer jeweiligen Sprint immer erkennen an der jeweiligen Genderform. Und wir haben jetzt versucht, das uns eher aus dieser Debatte etwas zu entfernen, zu versuchen, es eher dann neutral zu machen, und haben, wandern im Moment, also ganz sind wir noch nicht da, dahin, dass wir sagen, warum eigentlich, es wäre doch besser, wir würden, hätten eher so ein Androgyn, also nicht die Unterschiede, sondern das Gemeinsame betonen, ja, also ein Androgyn-Ansatz, dass diese Unterschiede nicht diese Rolle spielen sollten. Ja, das ist aber nicht immer ganz einfach, und zu dem Thema erreichen uns dann manchmal auch mal Rückmeldungen, weil dann ein Mädchen mit einer Puppe spielt, in einer Zeichnung zum Beispiel, und dann kriegen wir, warum das denn jetzt mit der Puppe spielt? Das sollte doch jetzt lieber mit dem Auto spielen. So. Also solche Rückmeldungen kriegen wir auch. Wir achten aber sehr genau, mittlerweile machen wir auch statistisch Auswertungen zu, wie stellen wir die Rollen dar? Haben wir in den Fotos, es sind ja Fotos drin und Zeichnungen, haben wir eine gleichwertige Darstellung von Frauen und Männern? Also auf dem ersten Brief ist ein Vater und eine Mutter zu sehen zum Beispiel. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob das für Alleinerziehende jeweils dann so das Modell ist. Also da sind immer so natürlich diese Fragen dabei. Und ich würde mir wünschen, dass auch hier in bestimmte Debatten einfach mehr Gelassenheit reinkommt und dass wir auf die Eltern hören, weil die Eltern sind aus meiner Sicht mittlerweile sehr dahinterher, ihren Kindern gleichwertige Chancen zu geben, dem sie ausgesetzt sind. Das sieht man aktuell, ist ja die Spielzeugmesse in Nürnberg zum Beispiel. Das sieht man daran, dass im Marketing bestimmter Anbieter von Spielzeug zum Beispiel oder Kleidung, dass etwa die Geschlechtsrollen wieder derartig polarisiert in Blau und Rosa dargestellt werden, wo ich sagen kann, der Rückschritt liegt nicht bei den Eltern und nicht in den Familien, sondern der Rückschritt liegt in diesen Industrien, in diesen Anbietern, die einfach versuchen, diese Stereotype voranzubringen. Und da zum Beispiel, das ist so etwas im Sinne von Arbeitskreis, neue Erziehung, da, dem versuchen wir entgegenzuwirken, dass wir sagen, wir waren, also ich finde für mich persönlich, wir waren schon mal ein bisschen weiter an dem Punkt. Geht mal weg von diesen stereotypisierenden Darstellungen. Man ist so weiblich und so männlich, weil in der Entwicklung der Kinder spielt das im Wesentlichen mindestens bis zum Grundschulalter sowieso gar keine Rolle und braucht erst lange Zeit, und erst in der Pubertät bilden sich diese Geschlechterrollen ja sehr unterschiedlich auch aus. Ja? Also lasst eure Kinder so sein, wie sie sind, und macht euch keine Sorgen, wenn der Junge gern mit Autos spielt, geht die Welt nicht unter. Und ich für meinen Teil fand das nie gut. Ich habe es immer meiner Tochter gesagt, die wollte immer Barbie haben, die musste sich dann, habe ich gesagt, also ich kaufe dir keine, aber wenn du sie geschenkt bekommst, dann ist es auch okay. Damit war mein Standpunkt klar, und wir hatten hinterher so unendlich viele Barbie-Puppen. Das war ganz furchtbar, aber so war dann das auch klar geworden. Ja, also das heißt, Ich habe auch als Mutter oder als Vater die Möglichkeit, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin, aber die Beeinflussung von außen ist enorm für die Kinder durch Fernsehen, alles Mögliche, die ist so enorm, dass ich auf jeden Fall versuchen kann, nicht immer mit Verboten zu reagieren, das nutzt sowieso nicht auf Dauer so viel, sondern eher in einem kindgemäß nach Alter das zu erklären oder das deutlich zu machen oder meinen Standpunkt deutlich zu machen und selber ein Modell zu sein, dass ich zum Beispiel nicht so stereotyp diese Rollen, also jetzt am Beispiel der Geschlechterrollen, so stereotyp lebe.
Ich finde das auch schön, dass du das sagst, dass man da gelassen sein kann und auch soll. Und weil ich glaube, da macht man sich als Eltern sowieso schon viel zu oft einen Kopf drüber und dass man auch vertrauen soll und dass die Kernbeziehung das Wichtigste ist zwischen sich und den Kindern, die man hat, ne? Und dass die wichtig ist, dass die gut ist, dass man über schwierige Sachen reden kann, dass die Kinder immer gerne ihre Erlebnisse mit einem als Eltern teilen, also dass da die Verbindung gut ist. Und ob das Kind jetzt mit Barbie spielt oder mit einem Truck oder was auch immer, welche Farbe es sich da aussucht bei einem Pulli, ich glaube auch, da machen sich viele Eltern große, große Sorgen auch für die Entwicklung, was wird passieren und wenn es erwachsen ist und so. Und da kann noch so viel passieren, dass es manchmal total unnötig, aber ich glaube, dass einfach diese Grundangst wahrscheinlich bei den Eltern heutzutage hier in der westlichen Welt, zumindest in Deutschland, denke ich, größer ist, als sie sein müsste. Und das ist schön, das nochmal zu hören, dass es einfach unwichtig ist. Ein Satz noch zu diesen Marketing-Menschen, die da jetzt vielleicht wieder auf der Spielwarenmesse sehr irgendwie blau für Jungs und pink für Mädchen gehen. Da hatte ich auch mal ein interessantes Gespräch mit einer Mutter. Die meinte, ich finde es komisch, dass es immer noch in Kaufhäusern zum Beispiel, wenn man denn heute noch in ein echtes Kaufhaus geht und die Sachen nicht nur im Internet bestellt, dass es halt da auch Jungs- und Mädchenabteilungen gibt. Warum gibt es nicht einfach eine Kinderkleidungsabteilung, wo die Kinder sich aussuchen können? Ne? Also es wird ja auch da immer so ein bisschen separiert. Das ist ja unnötig eigentlich.
Ja, also bis zu einem bestimmten Alter ist es auf jeden Fall unnötig. Aber für die Eltern ist es, denke ich, glaube ich, wichtig oder die Kinder werden geprägt und es ist auch von den Familien her, je nachdem, welche Rollenmodelle da so gelebt werden, ist es eventuell auch wichtig. Spätestens in der Schule gibt es wenig Möglichkeiten, sich da, also mit Eingang in die Grundschule, weil die Kinder sich natürlich, also in der Kita schon, aber in der Grundschule vergleichen, dann mit den Regeln da ankommen und alle Eltern kennen das. Alle anderen haben aber das und bloß ich habe das nicht, so, ne, so ein typischer Satz. Und dann ist man natürlich mitten in der Diskussion drin. Das heißt, was sich Eltern auch klar machen können, ist, sie erziehen ihr Kind nicht alleine. Sie leben in einer Gesellschaft und es gibt sehr viel Beeinflussung. Den meisten Eltern ist das Ausmaß dieser Beeinflussung nicht klar. Und es hilft, nicht nur eine Wahrnehmung zu entwickeln, wie geht es meinem Kind, wie geht es mir mit meinem Kind, was kann ich auch für mich tun, sondern sich nochmal sehr viel stärker über eine Beeinflussung von außen klar zu machen und sich klar zu machen, will ich das eigentlich? Also will ich dieses Rollenmodell mir aufdrücken lassen? Will ich, dass mein Kind diese oder jene Dinge gut findet? Und darüber kann ich dann in der Familie sprechen und da sollen sich Eltern klar machen, es gibt da so heimliche Erzieher von Anfang an, die miterziehen und denen gegenüber, das wird eine Herausforderung der nächsten Zeit werden, haben wir zu wenig Aufmerksamkeit und zu wenig Wahrnehmung, wie groß diese Einflussnahme ist.
Was genau meinst du damit, mit diesen heimlichen Erziehern? Sag das nochmal konkreter.
Die heimlichen Erzieher gehen damit los, was brauche ich alles, also schon in der Schwangerschaft. Also was brauche ich eigentlich alles, um ein Kind großzuziehen? Also wenn ich jetzt mit dem Kind eine kleine Reise mache, kann ich ja fast einen Umzugswagen mitnehmen mittlerweile, was ich da also alles einpacken muss und dieses und jenes. Und da muss ich mir mal klar machen, dass es vor einigen Generationen überhaupt noch nicht so gewesen ist, sondern dann haben die Frauen oder Männer ihr Kind auf den Arm genommen und vielleicht auch noch ein Fläschchen und aber nicht diese ganze quasi wie so ein kleines Kinderzimmer unterwegs. Also damit geht es schon mal los. Also was wird mir eingeredet, was ich alles ab der Geburt brauche? Und alle Eltern ab der Geburt kennen das. Sie haben sich dann dieses Ganze gekauft. Also wenn sie klug waren, haben sie das vielleicht doch so im Bekanntenkreis ausgetauscht und dann nicht so viel Geld ausgegeben. Und das kostet richtig viel Geld heutzutage. Oder sie verkaufen es hinterher. Und bei vielen Dingen, wenn sie feststellen, das brauchen sie gar nicht, ja, brauchen sie wirklich, ich mache mal nur ein Beispiel, einen Wickeltisch oder haben sie nicht zu Hause auch irgendwas, was sie stattdessen nehmen können? Müssen sie immer eine Komplettausstattung für ein Kinderzimmer, was dann entweder ganz teuer ist, weil es mitwächst, aber da muss man natürlich alles nachkaufen, oder nach ein paar Jahren ist es nicht mehr so. Also die Eltern sollten sich einfach klar machen, was braucht das Kind wirklich. Auch dazu gehört auch, was passt von meinem Geldbeutel her. Ganz wichtig, also sich nicht einreden lassen, dass ich was unbedingt haben muss, nur weil jetzt das alle haben, sondern sich wirklich nochmal klar machen, brauche ich das wirklich? Und das zieht sich übrigens durch alle Altersstufen. Ein ganz wichtiger Effekt davon ist, ich werde nie vergessen, wie meine Tochter, als sie schon angefangen hat zu sprechen, auf so einem Kinderfest war und da hatte ich so ein bisschen Geld dabei und dann sollte da irgendwas gemacht werden, was sie unbedingt so ein Spiel, da musste man Geld für geben und da habe ich ihr gesagt, du, ich habe gerade kein Geld mehr. Dann sagt die zu mir, na dann zieh dir doch welches. Das heißt, die Idee, die Kinder entwickeln, ist, dass Eltern das Geld ja einfach ziehen, dass dahinter Lebenszeit steckt, dass dahinter Mühe steckt, dass ich das Zeug kaufen muss, ich muss es sortieren, also diese Sortiererei und Unterbringerei, damit gibt es ja schon mittlerweile Hilfen, die einem helfen, irgendwas auszusortieren und wegzugeben. Ja? Also wenn man sich diesen ganzen Kreislauf anguckt, dann ist die Frage, brauchen wir das wirklich? Oder wäre es nicht besser, statt meine Zeit für dieses Verdienen von Geld und für dieses Kaufen, Sortieren, Sammeln, Entrümpeln, hätte ich nicht besser meine Zeit mit meinem Kind verbracht? Mit dem Ausflug gemacht, Spiele gespielt, mich gestritten, was dazugehört, ja, mit Krach und allem und sich wieder zu versöhnen. Das heißt, es ist ja Lebenszeit, die ich in eine bestimmte Sache investiere. Und wenn ich die wirklich in die Beziehung mit dem Kind oder in meine Familie investiere, dann brauche ich diese Sachen nicht immer so unbedingt. Und dann sollte ich mir die Wertigkeit klar machen.
Guter Punkt, auf jeden Fall. Und ich meine, das Ziehen, das Geld ziehen, jetzt zum Beispiel aus dem Bankautomaten, das ist natürlich aus Kindersicht so ganz einfach, ne? Da kommt, steckt man eine Karte rein, kommt Geld raus. Einfach, ist ja mega. Kann man sich ja überall ziehen, aber wie man das verdient hat, ob das Konto gedeckt ist, wie auch immer, diese ganzen Sachen kommen natürlich erst später dann interessant, ja, natürlich. Und unsere Welt hat sich oder ist gerade unglaublich dabei, sich zu verändern. Die Digitalisierung spielt dabei eine große Rolle. Es spielt, viel wird erledigt über digitale Medien, also über Medien wie Handys oder Laptops, man kauft da schon ein oder Geldtransaktionen, ne, passieren auch darüber, auch dafür das Verständnis entwickeln und Medienkompetenz ist auch nochmal ein ganz, sowieso ganz anderes Thema. Ganz eigenes Thema, wo ich auch schon Kinder mit, ich weiß nicht, ob es eigene Handys waren, im Kinderwagen gesehen habe oder die Eltern haben sie denen gegeben, aber auf jeden Fall habe ich auch schon da interessante Beobachtungen gemacht. Ja, und eigentlich ist es aber wichtig, Menschen zu selbstbewussten, kritischen Menschen ihnen helfen, dass sie so werden, dass sie für sich selber entscheiden können. Ist die Information gerade richtig oder wichtig, die ich bekomme? Was möchte ich, wie möchte ich meine Entscheidungen treffen und ihnen die Sachen ranzugeben, dass sie da selbstbewusst werden und nicht, da noch mehr Spielzeug oder andere Sachen, zu ermöglichen. Das ist wichtig und dazu ist Information wichtig und das macht ihr dann auch natürlich nochmal, um den Kreis zu schließen, durch eure Elternbriefe. Vielen lieben, lieben Dank, liebe Heidemarie, für die ganzen Hintergründe und auch schönen Beobachtungen und ich möchte nochmal Danke sagen, also einfach von mir aus und ich bin mir sicher von vielen Eltern, wirklich für diese tollen Briefe. Also ich habe mich immer über die Post im Briefkasten gefreut. Das ist aber meine Generation. Ich freue mich, wenn ich noch einen Brief bekomme. Aber cool, dass es halt auch als App gibt oder geben wird oder eben, dass man sich auch bei YouTube einige Filme angucken kann. Das ist mit Sicherheit für die jüngeren Eltern wichtig oder einfach nochmal anders. Und ich finde eure Arbeit ganz, ganz wertvoll und toll. Und ich würde mir wünschen, dass jedes Jugendamt, dass die Kooperation mit jedem Jugendamt ist, sodass jeder hier in Deutschland sozusagen eure Post bekommt. Also vielen lieben Dank dafür. Und eine tolle redaktionelle Arbeit und eine engagierte Arbeit und auch noch in diesen vielen Sprachen und auch mit den vielen unterschiedlichen Kulturen sich auseinanderzusetzen und da den guten Zugang zu finden. Also Hut ab und ich freue mich sehr, dass du uns heute dazu was erzählt hast.
Ich danke dir sehr, Nicole, dass ich die Gelegenheit hatte, so ausführlich zu sprechen. Und ganz herzliche Grüße an deine Hörerinnen und Hörer. Es freut mich, dass ich ein bisschen erzählen konnte. Und ich danke dir vor allen Dingen auch für die Art deines Interviews, dass ich mal ein bisschen mit Zeit das erzählen konnte. Das gibt's auch nicht immer. Also ganz herzlichen Dank zurück.
Sehr gerne. Liebe Grüße nach Berlin und euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns gern. Ich verlinke euch mit verschiedenen Links nochmal zum Arbeitskreis Neue Erziehung und auch zu mir, wenn ihr Ideen habt für Themen, wenn ihr Fragen habt, bitte meldet euch gerne. Und bei dem ganzen Trubel bitte niemals vergessen, ihr Eltern, aber natürlich vor allem ihr Mamas, weil es mir aus der Seele spricht, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bitte niemals vergessen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.